D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Wenn Sie schon mal in einem südlichen Land waren, haben Sie die Schuppenkriechtiere vielleicht schon gesehen. An der Wand oder der Decke. Geckos. Oder andersherum, sie brauchen gar nicht so weit zu reisen. Die Fliegen tun's ja auch, nicht nur, wenn sie auf einem Bauernhof wohnen. Ein paar Fliegen in Küche und guter Stube können es auch, an Wänden und Decken haften. Wie die das machen und warum sie sich nicht einfach mal mit ihren Händen und Füßen unter die Zimmerdecke kleben können, erfahren Sie heute bei uns im Hörsaal. Professor Stanislav Gorb ist unser Gast mit dem Thema Naturprinzip und Biomimetik. Wie haften Geckos und Fliegen an der Decke? Nur so viel vorweg, mit Superklebstoff funktioniert das nicht, sonst kämen sie ja nie wieder weg. Stanislav Gorb wurde 1991 promoviert, hat in den Fächern Zoologie und Entomologie an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften in Kiew geforscht. 2002 Habilitation in Freiburg, in der Folge war er an den Universitäten in Wien und Jena. Danach Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen und Gastprofessor in Washington und Nanking. An der Uni Kiel ist er seit 2008 Professor für funktionale Morphologie und Biomechanik. Den Vortrag hat er am 20. Januar 2012 auf dem Bionik-Symposium in Mainz in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur gehalten.
Was ich Ihnen auf jeden Fall gleich sagen kann, wahrscheinlich würden Sie auch als Ingenieuren, vielleicht klingt das ganz frech, nicht auf die Idee kommen, über die Datenbanken, wie man Geckofuß nachahmt. Deswegen diesen Vortrag. Als Biologen, ich bin ein Biologen von Haus aus, und wie gehen wir überhaupt, oder die meisten von uns, die kommen eher aus der Systematikforschung, auf diese Art von organismischer Biologie ran. Also wir untersuchen in der Regel die Verhältnisse zwischen verschiedenen Tiergruppen dafür. Wir benutzen diese Vielfalt der Strukturen und Farben als systematische Merkmale. Wie gesagt, wir untersuchen sie, wir bestimmen die Tiere, wir stecken die in die Kasten, aber in der Regel, wir betrachten die nicht aus Funktionssichtweise. Wir sind in der Biologie als funktionelle Morphologen, das ist eigentlich alten deutschen guten Begriff, das heißt, funktionelle Morphologie untersucht diese Strukturen aus der Sicht der Funktion, das heißt, funktionell und auch vergleichend. Und wir interessieren uns überwiegend für die Oberflächen und Grenzflächen. Wenn wir diesen Tier betrachten, dann können wir hier einige Oberflächen finden mit unterschiedlichsten Funktionen. Es gibt Sensoren hier auf der Antenne, es gibt Haftstrukturen, über welche wir heute reden, Strukturen, die Luftwiderstand minimieren, optischen Eigenschaften, Strukturen, die Abrieb minimieren, Antireibung innerhalb der Gelenke und so weiter und so fort. Und ich muss aber sagen, wir sind nicht besonders gut in der Chemie, deswegen wir untersuchen die Phänomene, die beruhen sich auf die Geometrie der Oberfläche, nämlich auf die Mikro- und Nanostrukturen, die für die Funktionsweise zuständig sind. Ich kann schon gleich sagen, das ist zum Beispiel eine Oberfläche innerhalb eines Gelenks, die eine starke anisotrope Reibung hat bei Insekten. Das ist eine Oberfläche, die zum Beispiel Luftströmungen an den Flügel einer Fliege in eine Richtung umleitet und dafür stark Luftwiderstand minimiert. Das sind die optischen Antireflektoren, sogenannte Mottenaugen. Hier kommt auch ein Bild von Fliegenrüssel. Das sind diese berühmten Kanälen, die für Kapillarwirkung sorgen. Gibt es Filtersystem, gibt es Oberflächen, die Luft unter Wasser halten. Lotus-Effekt in dem Fall an einer Käferoberfläche, welche unter stark verschmutzten Bedingungen im Boden lebt. Auf jeden Fall, wir haben eine Vielfalt der Oberflächen. Und wie gesagt, wenn wir irgendwas in die Bionik oder in die Technik umsetzen möchten aus diesen ganzen Strukturen, müssen wir, bin ich der Meinung, erstmal die Funktionsweise verstehen. Und dafür in meiner Gruppe betreiben wir Studien über die Ultrastruktur. Wir versuchen, diese Materialeigenschaften in biologischen Systemen zu messen, Kraftbereich. Und wir versuchen auch das ganze System nicht vergessen. Deswegen wir untersuchen auch die Bewegungsabläufe in den biologischen Systemen. Und wie Sie wissen, Biologie ist ziemlich dreidimensional, deswegen klassische Messmethoden können wir nicht immer dafür verwenden. Deswegen, wir müssen auch Methoden entwickeln in die Mikroskopie, wir müssen auch Methoden entwickeln, mit welchen wir Steifigkeit, Härte, Haftung und so weiter von diesen natürlichen Strukturen auf lokale und globale Ebene testen können. Und wie gesagt, wenn wir interessante Eigenschaften von dieser Oberfläche finden, versuchen wir das in die Technik oder in Materialforschung umzusetzen. Und für mich als für Biologe wahrscheinlich die meist spannende Fragestellung bei diesem ganzen Pool von Fragestellungen ist zu verstehen die evolutionären Prinzipien, die dahinter stecken. Wie haben sie diese Strukturen in Evolution entstanden? Wie haben sie sich entwickelt? Das klingt zunächst als eine reine akademische Fragestellung, aber wenn wir feststellen, dass die gleiche Problemlösung hat sich mehrmals unabhängig voneinander entwickeln für den gleichen Zweck, dann können wir über eine Art von optimale oder optimierte Lösung sprechen. Und genau die ist wahrscheinlich dann am spannendsten für den Ingenieur und für die Umsetzung. Diese ganze Geschichte bei mir zumindest hat angefangen mit Untersuchung von Kopfarretierungssystemen. Damals noch in der Ukraine habe ich ein Thema bekommen, als junger Student zu verstehen, wie bei diesen Insekten Kopf, der normalerweise als ein Gleichgewichtsorgan funktioniert, der ist ziemlich stark mit Mechanosensilen hier im Kopfbereich ausgerüstet, und zwar dafür, dass diese Insekten können sehr schnell fliegen, die Libellen können sehr schnell manövrieren, und dafür nutzen die diesen ganzen großes, massives Kopf als ein Statolith. Das ist im Grunde genommen ein Gleichgewichtsorgan. Aber es gibt Momente, zum Beispiel bei Paarung, werden die Männchen Weibchen auf dem Kopf halten und auf Kopf ziehen und kann diesen Kopf, diesen ganz fragilen Gelenk hier, ganz leicht abgerissen werden. Und um das zu vermeiden, haben diese Tiere in Evolution was ganz Besonderes entwickelt, zeige ich gleich. Und zwar in zwei zusätzliche Punkten auf den Kopf, genauso wie bei Arretierungssystemen von Präzisionswagen, können sie Kopf in bestimmten Momenten noch zusätzlich fixieren und dadurch entsteht so eine stabile Konstruktion von einem Dreieck und dadurch wird Kopf von mechanischer Belastung geschützt. Und wenn man genau in Rastelektronenmikroskop schaut, wie diese Strukturen hier aussehen, da findet man ganz feine Auswüchse, das ist erstmal so ein Halsbereich, sogenannten Halssklerit, der mit ganz feinen Mikrostrukturen, sogenannte Mikrotrichien, bedeckt. Und das ist ein Widerlager auf der Hinterseite des Kopfes. Und Sie können sich leicht vorstellen, wenn man diese Strukturen aufeinander drückt, dann kommt so eine Art von Mikroklettverschluss zustande und Kopf wird durch dieses Mikroklettverschlusssystem zusätzlich fixiert. Wir haben dann aber auch andere Systeme untersucht, zum Beispiel bei Käferflügeln. Die können genau das Gleiche machen. Die können ihre Flügel auch mit ähnlichen Mikroklettverschlussmechanismen an den Körper zusätzlich binden. Aber uns hat dann später interessiert, zum Beispiel, ob Systeme gibt, die nicht nur auf eine besondere Oberfläche, wie Schluss- und Schlussprinzip, genau hier bei Libellen haben wir Strukturen gesehen, die irgendwie aufeinander anpassen, vielleicht nicht perfekt, aber von der Dimension her sind sie sehr ähnlich. Und wir haben die Oberflächen gesucht, die eigentlich an jede Oberfläche gut haften können. Und damals gab es schon ein paar Publikationen von Keller Autum, die haben festgestellt, dass zum Beispiel Geckos, die nutzen sogenannte Van der Waals-Kräfte, um ganz intimen Kontakt mit der Oberfläche zu bilden. Und dadurch können sie an verschiedenartigen Oberflächen, auch an rauen Oberflächen, ganz gut haften. Und deswegen war die populäre Literatur voll von solchen Titeln wie Superior Climbing Skills to Atomic Power, weil Van der Waals-Kräfte, das sind die Kräfte zwischen Atomen und Molekülen von beiden Oberflächen. Und dann waren die Töne Sticky Secrets, Why We Should Care, und die Antwort war, vielleicht können wir irgendwas zum Strange Technologies lernen. Ich muss auch sagen, die haben tatsächlich gezeigt, dass Van der Waals ist im Spiel. Nur aus Sichtpunkt eines Ingenieurs, wenn wir das nachbauen möchten, das nutzt uns vielleicht nicht so viel. Wir müssen wissen, wie diese Strukturen aussehen, die erlauben diesen intimen mechanischen Kontakt mit jeder Unterlage. Und da kommen die Biologen ins Spiel, die solche Strukturen morphologisch untersuchen können. Und wenn man spricht mit den Leuten aus der Industrie und fragt, was eigentlich wollen wir aufgrund von diesen Erkenntnissen entwickeln, dann die Antwort ist in der Regel, wir möchten gerne was haben, was gut haftet. Also wir möchten irgendwas Klebriges entwickeln. Dann muss ich auch gleich sagen, für diese Anforderung ist vielleicht Gecko-System nicht unbedingt das ideale System, weil es gibt einfach Systeme, die wesentlich besser haften. Also Gecko haftet nicht wirklich gut. Auf jeden Fall, das ist auch kaum vergleichbar eigentlich mit der Funktion von Taserbahn. Die haften sogar schlechter als ordinäre Taserbahn. Das heißt, wenn wir irgendwas nur Klebriges suchen möchten, sollen wir vielleicht die Pflanzen der Efeu anschauen oder vielleicht Seepocken an der Seeufer, aber nicht unbedingt der Gecko. Wenn die Fragestellung ist, möchten wir dieses System benutzen für Laufen an der Decke und an der Wand, und zwar anhaften sehr schnell, weil zum Beispiel schnellste Klebstoff wie Sekundenkleber heißt auch so, Sekundenkleber, weil er braucht ein paar Sekunden, um zu polymerisieren. Geckos können das in 10 Millisekunden schaffen, also diesen Klebevorgang, also extrem schnell. Und anhaften nicht nur auf einer Oberfläche, sondern an verschiedensten Oberflächen, auch an unvorhersehbaren Oberflächen. Und auch was haben, was nicht nur haftet, sondern auch sehr schnell wieder löst und nicht nur einmal, sondern in Millionen von Zyklen. Und auch einen Stoff haben, der an alles haftet, aber nicht in sich. Wie gesagt, stellen Sie sich einen Gecko vor, der tut die Füße zusammen und die bleiben kleben. Das heißt, das ist dann eine richtige Herausforderung, so einen Klebstoff zu entwickeln. Und das ist übrigens keine große Herausforderung, eine große Körpermasse an der Decke haften zu lassen. Allerdings, diesen Mann kann vielleicht an der Decke ewig haften bleiben, aber der kann sich an der Decke nicht fortbewegen, weil das ist eine statische Situation. Und um solche statische Situationen zu meistern, brauchen Sie Körpergewicht in Gleichgewicht durch zwei Kräfte zu bringen. Das heißt, Sie brauchen eine gewisse Adhäsion, also Haftkraft, um zu verhindern, dass Körper einfach von der Decke runterfällt. Und Sie brauchen eine gewisse Reibung, die das verhindert, das Gleiten entlang der Decke. Auf jeden Fall, Sie brauchen eine Haftkraft an der Decke. Allerdings, wenn Sie sich an der Decke fortbewegen möchten, müssen Sie noch zwei zusätzliche Probleme lösen. Nämlich, Sie müssen einen Kontakt bilden, der schnell ist, zuverlässig und mit minimalem Druck an der Decke. Und ich sage später, warum dieser minimalen Druck an der Decke so wichtig ist. Und wie gesagt, in der nächsten Teil des Zyklus, man braucht starke Adhäsion. Und das zweite Problem, was Sie lösen müssen, eigentlich das Kontaktlösung. Das heißt, Sie müssen das auch schnell und auch mit minimalem Kraftaufwand, weil sonst würde das evolutionär gesehen diese Art von Lokomotion vielleicht überhaupt nicht in Evolution befördert. Wie gesagt, zu der Zeitpunkt haben wir nicht mit Gecko uns beschäftigt, sondern eher mit Insekten. Und die können nicht so stark haften wie der Gecko, weil sie brauchen auch nicht so stark haften, weil sie haben wesentlich kleinere Körpermasse. Sie haften nur so gut, wie sie es brauchen für diese Körpermasse und haben aber als Untersuchungsobjekt ganz entscheidende Vorteile, nämlich diese immense Vielfalt. Es gibt eine Million Arten von beschriebenen Insekten, es gibt wahrscheinlich mehr. Und alle diese Tiere oder fast alle diese Tiere können an verschiedenen Oberflächen haften, überwiegend an den Pflanzenoberflächen. Das sind 300.000 Arten, die haben Härchen an der Oberfläche, die haben solche, also manchmal sogar kleine klebrige Tröpfchen wie bei den Tomatenpflanzen oder Pollenpartikel. Auf jeden Fall eine immense Vielfalt von Oberflächen und alle diese Tiere können da haften. Die Frage ist, hat die Evolution das gleiche Problem Lösung für das Haften erfunden oder es gibt zwei Lösungen oder es gibt mehrere? Und es gibt schon auch Theorien, die aus dem Sichtpunkt der Kontaktmechanik das vorher sagen können, was muss man tun, um gut zu haften. Aber für uns als Biologen war eigentlich kein anderer Weg vorhanden, als einfach alle diese Tiere unter die Lupe zu nehmen und an die Füße anzuschauen. Das haben wir, wie gesagt, auch gemacht. Wir haben damals schon 300 Arten von Insekten untersucht und wir haben gezeigt, dass es gibt grundsätzlich in einem System mindestens zwei verschiedene, die dafür sorgen, erstmal mit dem Substrat, mit dem rauen Substrat gut verklammern. Das heißt, mit der Kombination von diesen Krallen und steifen Härchen können die Tiere an eine Rauheit vielleicht von 10 Mikrometer ganz gut verklammern. Ab 10 Mikrometer nach oben sozusagen. Und es gibt dann Strukturen, die mehr oder weniger an der glatten Oberfläche gute Adhäsion und Reibung erzeugen können. Und da gibt es natürlich in der biologischen Literatur auch eine immense Vielfalt der Begriffe, die natürlich für Leute aus der Industrie und aus den Ingenieurwissenschaften schwer zugänglich. Man weiß ja nicht, ob diesen Begriffen das Gleiche bedeuten oder nicht. Biologen haben das natürlich aus einem guten Grund entwickelt, weil diese Strukturen entstehen in Evolution aus verschiedenen Teilen an dem Fuß. Deswegen müssen auch unterschiedlich heißen. Aber von dem Funktionsprinzip sind diese Strukturen vielleicht gleich. Und dann haben wir festgestellt, wenn wir vergleichen nur die Strukturen, die für Haftung an glatten Oberflächen sorgen, dass es zwei verschiedene Typen von Strukturen gibt oder zwei verschiedene Lösungen gibt. Die haben wir als haarig und als glatt genannt. Das heißt, haarigen Strukturen, die bestehen aus Härchen Und diese Härchen an einem Blattensubstrat haben eine gewisse Anzahl der Kontaktpunkten. Und dadurch, dass diese Härchen können sich lokal verbiegen, können sie sich auch an einen rauen Substrat anschmiegen und anpassen und auch ungefähr das gleiche Anzahl der Kontaktpunkten entwickeln. Das heißt, durch diese Möglichkeit, sich an der Oberflächenbeschaffenheit anzupassen, können diese Tiere wesentlich größere Haftung erzeugen, auch an nicht glatten Substraten. Und das ist genau der Punkt. Das ist keine Herausforderung für eine Fliege oder für einen Gecko, obwohl das sehr beeindruckend ist, an eine glatte Oberfläche zu haften, sondern eher an eine raue Oberfläche. Die glatten Strukturen, die können eigentlich genau das Gleiche, nur nicht wegen der Mikrostruktur an der Oberfläche, sondern durch einen speziellen Aufbau von Material. Der ist auch komplex und hierarchisch aufgebaut und der kann durch die lokale Deformation im Material auch an der Oberfläche perfekt anschmiegen. In dem Moment würde ich sagen, wenn wir das verstehen, dann ist es eigentlich vollkommen egal, was für basische physikalische Kräfte bei der Adhäsion beteiligt sind. Eigentlich die richtige Fragestellung ist, wie bildet ein Tier überhaupt einen intimen Kontakt mit der Oberfläche? Das ist zunächst eine Frage der Kontaktmechanik. Jetzt kommt die Evolution. Wenn wir diese beiden Typen von Strukturen an den Stammbaum von Insekten kartieren, dann sehen wir, dass das erste System, die in Evolution entstanden ist, war die glatte System. Und eigentlich das zweite interessante Schlussfolgerung, dass die beiden Systeme haben sich mindestens in Insekten, allein in Insektenevolution, dreifach unabhängig voneinander entstanden. Das heißt, diese Härchen hier, hier und hier, haben überhaupt miteinander nichts zu tun. Und das sind nur die Insekten. Wenn wir dazu noch Geckos nehmen und die Spinnen, die definitiv keine Insekten sind, dann können wir über fünffache unabhängige Entstehen von solchen haarigen Strukturen sprechen. Und das ist ganz entscheidende Erkenntnis. Wenn wir irgendwann einen Roboter bauen möchten, der tatsächlich das Gleiche macht wie die Fliege oder wie das Gecko, dann müssen wir vielleicht eine von diesen Prinzipien auch dafür verwenden oder uns inspirieren lassen. Das ist zum Beispiel diese glatte Haftstrukturen. Bei diesen glatten Haftstrukturen, die sehen tatsächlich mehr oder weniger glatt aus. Das sind keine Härchen, keine Auswüchse. Die sehen in ihrem Materialaufbau aber ganz anders aus wie ganz normale Insektenkutikula. Insektenkutikula ist schichtweise aufgebaut, aber in dem Fall sehen Sie kleine Fasern, die verlaufen sich mehr oder weniger senkrecht zu der Oberfläche, verzweigen sich mehrmals. Und das Ganze terminiert ist mit hauchdünnen Filmen, sogenannte Epikutikula. Und die Lücken zwischen Fasern sind mit einer Flüssigkeit gefüllt. Sie können sich vorstellen, dass diese Kombination zwischen elastischem Material, elastischen Fasern und Flüssigkeit macht das ganze Material viskoelastisch und dadurch ist das Material, verhält sich ähnlich wie zum Beispiel ein Tesaband. Das ist auch ein viskoelastisches Material. Gut, und wie gesagt, das Material durch diesen hierarchischen Aufbau ist auch anpassungsfähig an der Oberflächenprofil. Damals haben wir solche Silizium-Mikrostrukturen genommen und wir haben mit unterschiedlichen Drücken an die Füße von Heuschrecken drauf gepresst, eingefroren und dann in Rastermikroskop untersucht. Und Sie sehen, dass das Material kann sich perfekt lokal anschmiegen an diesen Strukturen und sogar im Nanometerbereich sich verformen, um wie gesagt an Mikro- und Nano Rauheit der Oberfläche sich anzupassen. Wie sehen diese haarigen Strukturen aus? Das sind zunächst Härchen. Hier sehen wir ein paar Käfer, ein paar Fliegen, ein paar Ohrwürmer. Was sehen wir an der Oberfläche? Verschiedene Härchen. Und da muss ich auch sagen, wenn Sie zum Beispiel in so einem Katalog von Problemlösungen finden würden, dass Härchen sorgen für eine gute Haftung, das ist natürlich eine wertvolle Information, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das heißt, auch Ingenieure, die waren natürlich bewusst von diesen Erkenntnissen und die haben gesagt, heutzutage mit der Mikro- und Nanotechnologie können wir Härchen ganz gerne erzeugen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist mehr oder weniger zufällige Zusammenstellung von verschiedenen Lösungsansätzen aus verschiedenen Forschungsgruppen. Das war wahrscheinlich alle erste Publikation mit dem Titel Gecko Inspired. Das sind die kleinen Polymer Auswüchse an eine steife Oberfläche und die Kollegen haben mit Atomkraftmikroskop an den Spitzen von einzelnen Strukturen draufgedrückt und dann diese gemessene Haftkräfte multipliziert mit der Anzahl von Auswüchsen und dann sind mit gewaltigen Adhäsionskräften gelandet. Das Problem ist aber, dass wenn Sie diese Struktur in Verbindung mit einer glatten Oberfläche bringen, dann wird sie an eine glatte Oberfläche so gut wie gar nicht haften, weil die Kontaktfläche zwischen beiden Oberflächen ist extrem reduziert. Das heißt, das ist im Grunde genommen eine perfekte Antihaftstruktur. Das ist noch bessere Antihaftstruktur, weil hier sehen wir an der Oberfläche ganz feine Spitzen. Das heißt, die Kontaktgeometrie lässt eine Kontaktbildung überhaupt nicht zu. Diese Härchen, die haften viel zu gut. Die sind so hoch und so schmal, also sie haben so einen riesigen Aspect Ratio, dass sie einfach miteinander gut verkleben, aber kleben nicht an der Gegenseite. Das Gleiche sehen wir hier auch da. Diese Oberfläche sieht gut im Rastermikroskop aus, aber haftet gar nicht, weil die besteht aus viel zu steifem Material. Damals war wahrscheinlich eine der besten Publikationen von Andrew Geim. Die haben gezeigt, dass diese Strukturen von dieser Geometrie und Material können relativ gut, also besser als eine glatte Oberfläche aus gleichem Material, an der Oberfläche haften. Allerdings war das ein One-Way-Material. Das heißt, nach ein paar Zyklen gehen diese Strukturen kaputt und die ganze Haftfähigkeit geht dabei natürlich verloren. Die Frage ist, was haben die Tiere, was können wir von den Tieren an der Stelle lernen? Gut, um die Frage zu beantworten, was ist besonders bei der Fliege oder woran liegt diese Fliegenfähigkeit zu haften, müssen wir natürlich ein bisschen mehr wissen, als einfach die Tatsache zu lernen, dass die Fliegen Härchen haben. Man muss erstmal wissen, wie diese ganze Motorik aussieht, wie ist der ganze Aufbau von Muskelsystem, wie sind die Lenke aufgebaut, was machen die Sensoren, wie sorgen sie für die richtige Positionierung des Fußes. Und dann natürlich müssen wir die Materialstruktur von Härchen verstehen. Wir müssen auch wissen, wie groß sind die Kräfte und in welche Richtung sind sie ausgerichtet. Wir müssen natürlich wissen, was passiert hier an der Spitze, wie sind die potenziellen Substraten, wo diese Tiere überhaupt laufen. Und im Fall von Insekten, die sondern noch eine Flüssigkeit ab. Die Frage ist, was für Rolle spielt diese Flüssigkeit? Das heißt, es ist zunächst eine sehr komplexe Fragestellung und ich möchte heute überwiegend über Flüssigkeit und ein bisschen über Kontaktmechanik reden. Das heißt, wir wissen schon seit Jahren, dass die Flüssigkeit da im Spiel ist und man vermutet natürlich auch die Kapillarkräfte, die für die Haftung zuständig sind. Allerdings haben die Kollegen immer gezeigt, dass die Flüssigkeit irgendwo oben an dem Fuß abgesondert ist und fließt über diese Rillen, über die Härchen und dann landet hier mit kleinen Meniskus an der Spitze des Haares. Und wenn diese Hypothese richtig wäre, dann würde ich mich wundern, warum die Härchen sich so gut wie gar nicht verkleben. Man kann sich vorstellen, dass solche feine filigrane Härchen, sobald eine Flüssigkeit da ist und vor allem eine klebrige Flüssigkeit, müssen sich verkleben, aber das passiert extrem selten. Und was wir sehen an der Oberfläche als Fußabdruck, ist immer eine diskrete Muster von einzelnen Flüssigkeitströpfchen, die entsprechen natürlich dem Muster von einzelnen Härchen. Das heißt, diese Flüssigkeit kommt wahrscheinlich an der Spitze von jedes Haar separat. Hier sehen Sie die Schnitte durch die einzelnen Härchen einer Fliege und Sie sehen hier, dass diese Endplatte, die tatsächlich Kontakt bildet mit der Unterlage, unter der Platte hat einen Porus und die Flüssigkeit, die wird woanders produziert durch die spezialisierten Epidermalzellen und dann durch die Hohlraum innerhalb des Haares fließt sie in diesen Lumen rein und irgendwann, sobald das Tier bildet einen Kontakt mit dieser Endplatte, mit der Oberfläche, wird die Flüssigkeit genau in die Kontaktzone ausgedrückt. Das ist schon ein tolles mikrofluidisches System. Das Flüssigkeit wird nur dann eingesetzt, wann die gebraucht ist und wird ganz genau portioniert durch die Größe von diesen Lumen. Es gibt allerdings Härchen, wo wir zum Beispiel solche Poren nicht finden, aber die haben dann solche hauchdünne Membran an der Spitze, wo wir vermuten, dass einfach durch den Diffusionsprozess Flüssigkeit gerät an der Oberfläche. Die zweite Geschichte, was die Flüssigkeit angeht, geht um die Mikroemulsion. Es gibt Arbeiten, die zeigen, was die Tiere an die Füße absondern, ist immer eine Lipidschicht. Das heißt, Lipid ist in der Regel ein viskoses Medium. Weil die Kollegen haben eben immer klassische chemische Methoden genommen, zum Beispiel Gaschromatographie, da findet man natürlich Kohlenwasserstoffen und viele andere lipidartigen Substanzen relativ schnell. Aber das ist eben nicht die ganze Vielfalt der Chemie, was die Tiere an ihre Füße haben. Wir haben auch chemische Analyse gemacht, aber wir sind zunächst elektronenmikroskopisch rangegangen. Wir haben diese Fußabdrücke von der Fliege, Sie sehen wieder diese hexagonalen Muster von Tröpfchen, erstmal reingefroren und schreckbedampft. Und durch diese Schreckbedampfung sehen Sie, dass die großen Tröpfchen bestehen aus ganz feinen Tröpfchen. Und wir behaupten, dass diese großen Tröpfchen bestehen aus leichter Zuckerlösung, wässriger Zuckerlösung. Und diese kleinen Tröpfchen, das sind tatsächlich Lipiden. Weil wenn die großen Tröpfchen irgendwann verdampfen, kleine Tröpfchen bleiben immer noch an der Oberfläche. Die Frage ist, was ist die Funktion von diesen Mikroemulsionen? Gut, wir haben drei verschiedene Hypothesen, aber letzten Endes wissen wir immer noch nicht. Es kann sein, dass durch diese Kombination von hydrophilen und lipophilen Material können die Tiere an verschiedene chemischen Stoffen, an verschiedene Chemie der Oberfläche sich gut anpassen. Zweite Möglichkeit ist, vielleicht durch die wässrige Lösung kann eine viskose Flüssigkeit wie Öl einfach an der Oberfläche transportiert werden. Das heißt, letzten Endes, diese Frage bleibt immer noch offen. Aber wir wissen, dass wenn wir einen Haftvermittler brauchen, es ist vielleicht eine gute Idee, eine Mikroemulsion zu testen. Auf jeden Fall, wenn wir eine Flüssigkeit an der Oberfläche haben, können wir uns vorstellen, dass die Kapillarkräfte sind im Spiel. Und das haben wir mit Atomkraftmikroskopie gemessen. Wir haben mit Atomkraftmikroskop, mit der feinen Spitze, die heißt Cantilever, die Kräfte gemessen, und zwar nicht eine Messung pro Härchenspitze, sondern wir haben so ein Raster angelegt, 30 mal 30, also 900 Messungen pro Spitze. Und wir haben dann solche Karten hergestellt, so eine Adhäsionskarten. Und was Sie hier sehen, ist, dass die Haftkraft innerhalb von dieser Spitze, Haarspitze, etwas höher ist als am Rand. Und wenn man das Ganze am Luft misst, sind die Kräfte eine Größenordnung größer, als wenn wir das Ganze in Flüssigkeit messen. Das heißt, wir schalten hier in die Flüssigkeit die Kapillarkräfte komplett aus und messen sozusagen den Beitrag von der Van der Waals-Kräfte oder alle anderen Kräfte mit der Ausnahme von Kapillarkräfte. Und schon allein aufgrund von diesem Experiment können wir sagen, die Insekten nutzen tatsächlich überwiegend die Kapillarkräfte für die Haftfunktion. Und da sehen wir zum Beispiel auch, dass im Luft der Abriss zwischen der Spitze des Cantilevers und Fliegenfußoberfläche passiert bei 500 Nanometer und in Flüssigkeit nur bei vielleicht 50 oder 70 Nanometer. Das heißt, die Reichweite der Kräfte in Flüssigkeit wesentlich kürzer ist als im Luft. Das heißt, alles spricht dafür, dass diese Tiere, also Insekten, also Käfer und Fliegen, nutzen die Kapillarkräfte, aber auch eine gewisse Anteil von Van der Waals-Kräfte sind für Adhäsion zuständig. Diese Tiere, die haben keine Flüssigkeit, also Spinnen und Geckos, die haben nur Härchen. Und die Frage ist, die nutzen Flüssigkeit, die nutzen keine Flüssigkeit, alle haben Härchen. Was haben diese Härchen noch in sich? Wenn man vergleicht die Dichte von diesen Härchen mit der Körpermasse des Tieres, dann sehen wir, dass die Gruppen, die wesentlich größere Masse haben, die haben auch größere Dichte von Härchen und auch kleinere Dimensionen als die Gruppen, die kleinere Masse haben. Und das kann man zunächst erklären, dass die Adhäsionsphänomene, die finden immer statt an der Perimeter der Oberfläche. Das heißt, Adhäsion sind das Kapillarkräfte oder Van der Waals-Kräfte, die spielen immer an der Grenzfläche ab. Das heißt, wenn wir ein großes Kontakt in viele kleine Kontakten verteilen, dann erstmal wir verlieren an der Kontaktfläche, aber wir gewinnen an der Umfang des Kontaktes und dadurch entsteht natürlich viel höhere Adhäsionskraft. Es gibt auch zwei andere Erklärungen, warum diese Verteilung des Kontaktes so vorteilhaft für Adhäsion ist. Aber das würde ich erstmal diese Erklärung ersparen. Die Sache ist die, wir haben das von Evolution, also von verschiedenen Tiergruppen gesehen. Wenn wir eine größere Kraft erzeugen möchten, müssen wir kleinere Kontakte erzeugen. Das wissen wir von der Kontakttheorie. Die Frage ist, was machen wir mit einem Experiment? Und mit Experiment wird natürlich sehr schwierig mit Tieren, die erstmal unterschiedliche Materialeigenschaften von Härchen haben, zu arbeiten. Und wir können keine Fliegen züchten, die unterschiedliche Dichte oder Dimension von Härchen haben, die auch zur gleichen Art gehören. Das wird schon schwierig. Deswegen, wir sind in dem Moment auf Polymere umgestiegen. Und das ist erstmal ein Polymer, der wurde dafür entwickelt, dass er nicht in unserem Mund haftet. Das ist ein Polyvinylsiloxan. Im Grunde genommen, das ist eine Silikongummi, eine Dentalmasse, die eigentlich gar nicht haftet. Und wir haben dann erstmal relativ primitive Strukturen damals erzeugt. Und die waren gar nicht Nano, die waren schon ziemlich im Mikrometerbereich, also 100, 200 Mikrometer. Aber Sie sehen, dass auch diese relativ primitiven Strukturen zeigen höhere Adhäsionsspannung, also Haftfähigkeit, Haftkraft gemessen pro reale Kontaktfläche, als ein glattes Material. Was ist hier auch interessant zu sehen, dass bei relativ niedrigen Drücken haftet das Material wesentlich besser, als wenn wir einen Druck erhöhen. Und das liegt daran, dass irgendwann kollabieren diese Strukturen und verhindern eigentlich die Kontaktbildung. Das wird später wichtig. Deswegen, ich möchte einfach nochmal aufmerksam machen, dass hier müssen wir für das Material die Druckkraft ganz präzise kontrollieren. Und wie gesagt, das hat immer gedauert, ungefähr 10 Minuten, bis man diese 70 damals einzelne Strukturen in Kontakt bringt. Wenn die aber in Kontakt sind, dann haften sie gut. Tiere schaffen das in 10 Millisekunden. Was haben sie anders an ihre Härchen? Anders sind Geometrie des Kontaktes. Wir sind wieder bei Geometrie, wir sind nicht bei der Chemie, wir bleiben heute die ganze Zeit bei der Geometrie. Es gibt sphärische Kontakte, glatte, toroidale, es gibt auch Saugnäpfe, aber 90% der Tiere, die an der Decke haften können, haben diese abgeflachten Spitzen. Die haben so eine ganz feine, dünne Lippe an der Oberfläche. Warum diese dünne Lippe so wichtig ist, die hat eine ganz niedrige Biegesteifigkeit, weil die ist zum Beispiel bei dem Käfer nur 200 Nanometer dick ist. Und Sie sehen, dass diese Oberfläche hat einen Kratzer. Und dadurch, dass diese Lippe so biegefähig ist, kann sie trotz dieser Nanokratzer, weil der ist auch ungefähr 200 Nanometer tief, immer noch an der Oberfläche anpassen. Und das Zweite und Entscheidende bei dieser Art von Geometrie ist, dass wenn wir 10.000 von solchen Härchen haben, müssen wir an der Oberfläche nicht drücken, sondern entlang der Oberfläche scheren. Dann können Sie sich vorstellen, dass alle diese Strukturen werden in diesem Moment in Kontakt springen. Und das ist eigentlich schon in der Geometrie, die ganze Kontrolle über die Adhäsion ist da. Und Sie sehen, dass hier auch ganz kleine Nanostrukturen implementiert, die das verhindern, dass wenn die Strukturen in die falsche Richtung geschert sind, dass die mit der Rückseite gar nicht haften. Und diese Strukturen sorgen auch dafür, dass die Härchen miteinander nicht verkleben. Das heißt, reine Geometrie, hochraffiniert. 200 Nanometer Dicke, und das ist unser Gecko. Das Gecko hat feine Härchen, die verzweigen sich mehrmals an der Oberfläche und enden auch mit solcher dünnen Platte. Wenn wir die Dicke von dieser Platte messen, die hat nur 5 bis 6 einzelne Keratinmolekülen, also 10 bis 15 Nanometer dick. Wenn wir uns vorstellen, dass dieses Material und dieses Material gleiche mechanische Eigenschaften haben, und die haben ungefähr gleiche mechanische Eigenschaften, ungefähr 2 Gigapascal E-Modul, dann kann man sich vorstellen, dass diese Platte ist 20 mal anpassungsfähiger als diese Platte. Deswegen brauchen diese Tiere auch keine Flüssigkeit, weil diese Platte verhält sich wie eine Flüssigkeit. Sie fließt tatsächlich in allen Unebenheiten und bildet einen perfekten Kontakt. Hier brauchen die Tiere noch eine Flüssigkeit. Alle Tiere, die wir bis jetzt untersucht haben, haben immer einen Neigungswinkel. Die haben Strukturen nie senkrecht zu der Oberfläche. Schauen Sie mal, was die Technologie heutzutage macht. Die meisten Strukturen haben immer noch einen senkrechten Winkel. Gut, die Erklärung steht da. Durch diese Winkel, die Biegesteifigkeit wird natürlich geringer, weil wenn die Strukturen senkrecht zu der Oberfläche stehen, ein Kontakt wird durch Buckling, also durch Knicken gebildet. Dadurch wird Material auch wahrscheinlich kaputt gehen und sie brauchen wesentlich höhere Druckkraft. Diese Härchen würden einfach bei angelegter Scherkraft sofort rekrutiert werden und wenn sie scheren in die umgekehrte Richtung, die werden auch aus dem Kontakt springen. Das heißt, auch diesen Neigungswinkel bei der Haare ist ein Teil der Funktion. Jetzt schauen wir wieder auf diese Spatula, auf diese abgeflachten Spitzen. Fliegen, Spinnen, Geckos. Das sind die Aufnahmen in Cryo-SEM. Wir haben die Tiere eingefroren und in frischen Zustand angeschaut. Aus der Evolutionssichtpunkt haben diese Tiere miteinander nichts zu tun, aber die haben das gleiche Prinzip der Kontaktbildung entwickelt. Und ich würde mal behaupten, dass genau sowas brauchen wir dann, wenn wir das nachbauen möchten. Alle diese Systeme sind stark hierarchisch aufgebaut, aus gutem Grund, weil natürliche Oberflächen haben nicht eine Rauheit von der gleichen Wellenlänge. Das sind mehrere Wellenlängen, die übereinander überlagert sind. Das heißt, es gibt eine Welligkeit, es gibt dann eine Mikrorauheit und dann Nanorauheit, dann molekulare Rauheit. Ungefähr 4 Ebenen der Rauheiten haben wir in der Natur. Deswegen haben auch diese Tiere in ihrem Aufbau 4 funktionale Ebenen, die dafür sorgen, dass ein Kontakt mit allen möglichen Wellenlängen der natürlichen Oberfläche gebildet wird. Das heißt, die Haare stehen erstmal auf einer biegsamen Platte. Und zweite hierarchische Ebene sind Haare an sich. Dann dritte Ebene ist diese dünne Platte, diese Spatula. Und die vierte Ebene in dem Fall von Insekten ist die Flüssigkeit. Geckos haben keine Flüssigkeit, dafür haben sie mehrere strukturellen Ebenen. Jetzt seit neuem wissen wir, dass dieses Material besteht nicht aus einem Material, sondern das ist im Grunde genommen ein Gradient. Das ist ein Käfergastrophysa viridula und das ist ein Bild im konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop. Und das sind verschiedene Bilder, die übereinander gelagert sind. Was Sie hier sehen, dass diese Spitzen dunkelblau bestehen aus Resilin. Das ist ein gummiartiges Protein, also sehr weich und sehr anpassungsfähig. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen Härchen, die viel steifer sind an der Spitze und viel weicher an der Basis. Gradientmaterialien sind wichtig. Gut, wenn die Tiere so gut haften können, wie kommen sie aus dem Kontakt? Gut, was wir hier sehen, das sind die Aufnahmen mit Hochgeschwindigkeitskamera, wie eine Fliege aus dem Kontakt kommt. Sie sehen hier, dass die Fliege drückt mit diesen Krallen an der Oberfläche und zieht die beiden Strukturen, die beide Haftplatten auf die ähnliche Art und Weise, wie wir mit Tesaband machen. Auf jeden Fall, was Sie hier sehen, ist, dass die Tiere kurz nach vorne schieben können und diese Abschildbewegung, was wir hier global gesehen haben, kann hier auf der Ebene von einzelnen Härchen passieren, wenn Sie sich erinnern, wie die Härchen aufgebaut sind. Das heißt, kurzen Schub nach vorne bringt die Härchen aus dem Kontakt. Und schließlich in dem Fall können die Tiere auch in die Richtung von der größeren Haftkraft ihre Füße ziehen. Das passiert aber in einem Experiment, in einer Stresssituation machen sie das einfach. Das heißt, die Tiere haben auch verschiedene Möglichkeiten, um diese Adhäsionskontrolle zu gewährleisten. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Stück Tesaband an der Oberfläche verbinden. Was müssen Sie tun? Sie müssen eine Druckkraft erzeugen und dadurch, wenn Sie damit an der Decke laufen möchten, drückt natürlich die Decke in dem Moment an allen anderen Kontakten mit der gleichen Kraft. Dritte newtonsche Gesetz. Das bedeutet eigentlich, wenn Sie an der Decke mit der Pressure-Sensitive Adhesives laufen möchten, haben Sie wirklich eine schwere Zeit, weil energetisch gesehen ist das gar nicht möglich. Weil Druckkraft erzeugt die Gegendruckkraft. Deswegen ist die Frage zu unserer Fliege, wenn die Fliege an der Decke läuft, was ist das Gewinn zwischen die angelegte Druckkraft und Adhäsionskraft, was die Fliege produziert? Das haben wir mit einer Methode, wo wir die Tiere an der Decke laufen lassen und mit diesem mechanischen Sensor mit 2 phasenoptischen Sensoren gemessen haben. Das heißt, wir sehen hier eine Antwort der Decke auf den Druck von freilaufenden Fliegen von einzelnen Füßchen. Was wir hier sehen, oder was wir sehen würden, was wir erwartet haben, dass diese blaue Linie erstmal nach oben ausschlägt, aber das macht sie nicht. Wenn sie nach oben geht, das würde bedeuten, dass das Tier an der Decke drückt. Was Sie sehen in dem Gegenteil, dass die Tiere scheren ihre Füße zu dem Körper, also proximal, und dadurch entsteht eine Haftkraft. Das bedeutet, die Tiere drücken gar nicht an die Decke, sie scheren nur in die richtige Richtung, sie bringen alle einzelnen Strukturen in Kontakt und dann haften die an diesen Strukturen. Man kann dieses Experiment eigentlich ohne große und teure Technik wiederholen, indem wir zum Beispiel, das ist unser Champion, diese Tiere schaffen bis 200 G, also 200 höhere Kräfte an eine Zentrifuge zu haften, 200 höhere Haftkräfte als Eigenkörpergewicht. Und sie haben 6 Füße, also 200 durch 6 sagt uns eigentlich, dass ein Fuß würde ausreichen, um an der Decke zu halten. Wenn wir aber 5 Füße abschneiden, fallen sie runter. Warum? Weil mit einem Fuß können sie keine Scherkraft anlegen. Sie brauchen mindestens 2 Füße. Um eine Scherkraft zu erzeugen, brauchen sie eine Gegenscherkraft. Mit 2 Füßen können sie ewig an der Decke stehen, aber sie können sich natürlich nicht fortbewegen, weil sie nicht bipedal sind wie die Menschen. Die Erklärung von diesem Experiment ist extrem einfach, weil mit einem Fuß haben wir diesen Abschellwinkel immer 90 Grad. Und bei 90 Grad können wir vielleicht mit einem Tesaband auch nur 100 Gramm an der Decke halten. Wenn wir aber 2 Stückchen Tesaband nehmen, dann sagen die Studenten, man kann die Haftkraft verdoppeln. Das stimmt nicht. Man kann in dem Fall die Haftkraft vielleicht sogar eine Größenordnung erhöhen, fast eine Größenordnung, weil wir können diesen Abschildwinkel flach halten. Und Tiere haben nicht nur zwei Füße in Kontakt an der Decke, sondern mindestens drei. Und das ist die Körpermasse des Tieres mit zwei Füßchen, wo die Härchen in die richtige Richtung orientieren sich, wo diese Vorspannung angelegt. Und das ist genau das Prinzip, was die Tiere auch benutzen. Warum diese 90-Winkel so wichtig ist? Weil, wenn Sie Ihre Tesaband von der Oberfläche abziehen, dann wird die Kraft so weit vermitteln durch diesen Riss. Das heißt, diese ganze Kontaktfläche, was hier entsteht, nutzt für die Adhäsion überhaupt nicht. Das heißt, hier entsteht nur eine extrem hohe Spannung und dieser Riss wird extrem schnell verbreiten. Wenn wir aber den Winkel flach anlegen, dann wird das Ganze über etwas größere Fläche, also diese Kraft, die hier angelegt wird, über die größere Fläche verteilen und plötzlich fängt an, diese Kontaktfläche eine Rolle zu spielen. Gut, wir haben natürlich noch keinen richtigen Gecko, weil die Herausforderung ist natürlich, alle diese Phänomene, von welchen ich heute gesprochen habe und welche wir von der Untersuchung an den Tieren gelernt haben, irgendwie zusammenfügen. Aber wir haben einen Katalog von Lösungen oder einen Katalog von Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen, um wirklich Geckofuß nachzubauen oder Fliegenfuß nachzubauen, wir müssen die Dimension und Dichte beachten, die richtige Aspect Ratio, Neigungswinkel, müssen Hierarchie ins Spiel bringen. Wir brauchen auch eine entsprechende Form des Kontaktes, vielleicht auch diese Asymmetrie ins Spiel bringen mit dem richtigen Bewegungsablauf. Gradientenmaterial, haben Sie gesehen, spielen auch eine große Rolle. Wir müssen noch Nanostrukturen einbringen, um diese Pappen von Härchen zusammen zu verhindern. Das haben wir alles nicht, weil das zu komplex ist. Was können wir aus diesem Katalog nehmen und was können wir überhaupt heute bauen? Das ist das Gecko. Wie gesagt, viel zu komplex, noch für heutige Technologie. Aber einige Tierchen, wie zum Beispiel die männliche Käfer, die haben solche pilzkopfförmigen Strukturen und die sind besonders gut für die Haftung an glatten Oberflächen, weil die sind auch angepasst an die Haftung an die Weibchenoberfläche, die sind auch bei diesen Tieren und nur bei diesen Tieren extrem glatt sind. Und wenn man untersucht verschiedene Systeme in der Biologie, man kommt auch relativ schnell zu einer Schlussfolgerung, dass gerade diese permanent funktionierenden Systeme haben sehr oft diese pilzkopfförmige Erscheinung und diese schnelle und dynamische, die haben Spatula. Aber die haben auch eine gewisse Ähnlichkeit, weil die Spatula ist ungefähr die Hälfte von unserem Pilzkopf. Das heißt, die sind ähnlich, aber eben nicht ganz. Die sind dynamisch, die sind mehr statisch. Zunächst, um eine Glasoberfläche zu halten, vielleicht reicht aus, wenn wir erstmal so eine statische Möglichkeit verwenden. Das möchte ich nur zeigen, dass die Natur, wie in diesem Buch schon wunderbar gezeigt ist, bietet natürlich jede Menge von solchen pilzkopfförmigen Ansätzen, wie zum Beispiel bei diesen wilden Weinen oder wie bei Bisus von Muscheln. Gut, wir kooperieren schon seit mindestens 10 Jahren mit der Firma Binder und das ist ungefähr die Zeit für Entwicklung von einem System. Und Binder macht verschiedene Art von Klettverschlüsse, also wirklich, das ist eigentlich der Mercedes unter der Klettverschlussindustrie. Und seit 10 Jahren versuchen wir mit Binder so ein Material zu entwickeln. Der besteht aus reinem Silikongummi, das ist nichts anderes, keine Additiven, keine Silikonöle, wirklich reines Silikongummi und hat diese pilzkopfförmige Geometrie. Was ist bionisch dabei? Gut, bionisch dabei ist erstmal diese Kontaktverteilung. Die sind hexagonal angeordnet für die höchste Packungsdichte. Es gibt diese hauchdünne Platte, die ist nur 2 μ ist, für einen industriellen Prozess in Quadratmeterweise, das ist echt eine Herausforderung. Aspect Ratio ist ungefähr 2-4, je nach Charge. Das ist für industriellen Prozess auch ziemlich beachtlich. Und es gibt sogar hier eine Verjüngung, die dafür sorgt, dass die Platte anpassungsfähig ist. Das ist alles genau ähnlich wie beim Käfer. Das ist die Platte in Kontakt mit einer glatten Oberfläche. Aber wo gibt es schon solche glatte Oberfläche, außer in Reinraum? Normalerweise konfrontieren die Tiere natürlich mit der Verschmutzung. Sie sehen aber, dass diese dünne Platte kann zum Beispiel trotz der Verschmutzung immer noch mit der Rest der Platte einen guten Kontakt bilden. Das würde zum Beispiel, wenn diese Strukturen wie so ein Flat Punch, so wie stumpfe Auswüchse wahrscheinlich Kontakt komplett verhindern. Das heißt, die dünne Platte ist wirklich essentiell für die Kontaktbildung. Was ist mit der Performance? Wie gut haftet überhaupt das Material? Am Anfang habe ich was gezeigt und ich habe gesagt, dass diese erste Version von Material hat nur eine Verbesserung gehabt, wenn wir die Haftkraft pro reale Kontaktfläche betrachten. Aber pro gesamte Kontaktfläche war keine Verbesserung noch da. Mit dem Material ist auch pro Gesamtfläche sehen wir eine Adhäsionsverbesserung. Und das haben natürlich viele Kollegen erkannt. Also im Moment, das geht ziemlich zur Sache. Also diese Mushroom-like Structures, die sind jetzt überall an dem Munde, weil das ist der eine der wenigsten Strukturen, die wirklich funktionieren. Gut, die Frage ist, warum funktionieren die denn überhaupt? Und da können wir was auch für Käfer lernen. Das heißt, Reverse Bionik oder technische Biologie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir möchten gerne wissen, woran liegt überhaupt diese vorteilhafte Adhäsion? Ist das vielleicht überhaupt ein Saugnapf? Ist das vielleicht überhaupt gar kein Wanderwalz? Gut, das erste ist die Kontaktbildung. Natürlich, die Härchen, die sind nie perfekt parallel orientiert. Die haben immer natürlich einen Neigungswinkel. Das liegt natürlich in Natur der Sache. Egal, wie man es perfekt macht. Das heißt, die kommen immer in Kontakt auf eine Seite. Und dieser Kontakt breitet sich relativ schnell aus. Sie sehen mit Hochgeschwindigkeitskamera, in 4 Millisekunden springt dieses Material schon sofort in Kontakt, ohne überhaupt einen Druck auszuüben. Das heißt, Kontakt bildet von einer Seite und verläuft in die andere Seite. Noch ganz wichtiger Zwischenstopp, wenn wir an dem Material extrem stark drücken, der springt aus dem Kontakt nicht raus. Das heißt, diese Platte bleibt aber immer noch in Kontakt, wenn wir einfach Material überlasten. Das heißt, bei dem Material brauchen wir keine präzise Kontrolle der Druckkraft. Das war bei ersten Material eben anders. Das heißt, hier drücken wir ganz wenig oder ganz stark, da kommt die gleiche Haftkraft. Spannend wird, wenn wir betrachten, wie das Kontakt ablöst. Sie sehen, dass die Kontaktablösung fängt an, in der Mitte von Platte zu bilden. Das heißt, wenn wir hochziehen, dann entsteht hier ein Luftraum und dieser Riss breitet sich nach außen aus. Der größte Riss ist ungefähr gleich der Umfang von dieser Platte. Das heißt, der Umfang ist natürlich wesentlich größer als Durchmesser und wir haben nicht nur ein Haar, sondern tausende von Haaren. Das heißt, auch diese Differenz zwischen dem Durchmesser und Umfang sorgt dafür, dass die Adhäsion wesentlich höher ist, weil wir haben wesentlich höhere Grenzfläche. Und wie gesagt, einer würde natürlich sofort sagen, wenn dieser Riss in der Mitte sich bildet, dann ist das ein Saugnapf. Deswegen haben wir Experimente auch in Vakuum gemacht und wir zeigen, dass es gibt keinen statistisch signifikanten Unterschiede zwischen normalem Druck und Vakuum für strukturierten Material, auch keinen für glatten Material, aber es gibt einen Unterschied zwischen glatten und strukturierten. Das heißt, was wir hier messen oder diese Funktionsweise von diesen Pilzköpfen hat mit dem Unterdruck in dem konkreten Fall nichts zu tun. Das ist tatsächlich reine Wanderwalz und die Vergrößerung der Kontaktumfang. Unter Wasser haftet sich das sogar stärker, aber unter Wasser vermuten wir einen großen Beitrag auch von Unterdruck. Natürlich alles verschmutzt in dieser Welt. Auch dieses Material verschmutzt sich, aber nicht so stark wie das glatte Material ohne Strukturen. Aber Sie sehen schon, Material kann auch etliche Hunderten von Zyklen überleben. Und das Material verschmutzt genauso stark wie das glatte, aber die Haftkraft geht nicht so schnell runter. Und das liegt daran, dass diese kleinen Partikel, die Oberfläche verschmutzen, die werden in die Zwischenräumen gepackt. Und die Kontaktfläche bleibt immer noch exponiert zu dem Gegenstück. Das heißt, dadurch wird die Haftung natürlich über längere Zeit, über längere Anzahl der Zyklen gut gehalten. Irgendwann verschmutzt natürlich das komplett und funktioniert nicht mehr. Aber weil das ganz normale Silikongummi ist, kann man zum Beispiel nach 300 Zyklen wieder abwaschen und die ganze Haftkraft kommt wieder zurück, weil das ist kein chemischer Vorgang, das ist eine ganz normale Oberflächengeometrie. Im Moment, wir haben dieses Material, der so ähnlich wie bei Käferfüßen aussehen, da können wir spielen und versuchen, den Beitrag, wie bei Käfer, von Flüssigkeit messen. Und wir sehen zum Beispiel, dass im glatten Material in Kontakt führt die Flüssigkeit immer zur Verschlechterung der Haftung. Aber in dem Fall von strukturiertem Material haben wir zunächst eine Verschlechterung, dann kommt so eine Verbesserung und dann irgendwann geht auf das Niveau von trockenem Material. Das heißt, bei dem Material, bei strukturiertem Material gibt es ein Optimum mit der Flüssigkeit. Das heißt, ein Optimum wahrscheinlich die Dicke der Flüssigkeitsschicht, der dafür sorgt, dass die Haftkraft größer wird. Gut, wozu das Ganze gut ist, wir haben schon in 2005 mit der ersten Version von diesem Material in Kooperation von Case Western in Cleveland so einen Roboter konzipiert. Und dieser Roboter, der zunächst, Sie werden jetzt sehen, das Material klebt nicht, der kann auch sich verschieben entlang der Oberfläche. Das heißt, die Reibungskräfte sind eigentlich nicht so groß. Das würde mit Tesaband zum Beispiel sowas gar nicht gehen, dass der Roboter sich verschiebt, aber immer noch haftet. Und damals wiegte er 120 Gramm. Und das ist ein dynamischer Vorgang. Und in dynamischen Vorgang kann man das eigentlich ganz gut erstmal an der Wand laufen lassen. Und Sie werden sehen, wenn der runterfällt, Material wird immer noch auffangen. So, irgendwann fängt er runter. So, das war die Hannover-Messe 2010. Das heißt, in dem Fall wurde getestet, wie viele Zyklen überhaupt kann dieses Manipulator oder diese Handhabungs-, eigentlich primitive Lego-Aufbau. Der hat 5 Tage gearbeitet mit 120 Zyklen pro Stunde, 5 Tage ohne zu waschen. Und der hinterlässt auch keine Spuren. Das heißt, das ist ein Klebevorgang, wirklich ohne Klebstoff und läuft auch in schon vielen Zyklen. Und das ist auf keinen Fall kein Reinraum. Das ist ganz normale Umgebung mit Partikel und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Festo ist auch dabei. Ich habe gehört, da wird was für Hannover Messe 2012 vorbereitet. Und da wurde schon von Festo ein Test gefahren mit 2 Millionen von Zyklen und das funktioniert wohl gut. Das heißt, das Material hat schon ein Potenzial. Und wenn man die Rückseite relativ steif macht, dann kann man mit 20 x 20 cm einen Mann an der Decke halten. Das ist 25 Kilogramm schwerer Mann. Natürlich, das wird schwierig, dann von der Oberfläche zu trennen. Dafür muss man eine clevere Mechanik von Festo anwenden. Aber an der Haftkraft, das möchte ich nur zeigen, sollte eigentlich nicht scheitern. Die glatte System, die habe ich heute gar nicht vorgestellt. Die haben auch einige Raffinessen in sich, die natürlich aus der Sicht der Bionik extrem spannend sind. Die sind nämlich nie glatt. Die haben immer feine Mikrostrukturen. Und zum Beispiel diese Tiere, auch konvergent mit der Fröschen, haben diese hexagonalen Strukturen entwickelt. Die Frage ist, wozu sind diese Strukturen gut? Und das ist natürlich auch sehr schwierig, wenn man mit Tieren arbeitet, tatsächlich auf ein Ergebnis zu kommen, weil es ist alles multifunktionell. Deswegen, wir haben auch wieder mit Polymere gearbeitet und haben festgestellt, erstmal, wir haben 2 verschiedene Typen gemacht, einmal mit Auswüchse und einmal mit solche Einsenkungen. Sie sehen, wie das im Mikroskop aussieht, wenn Kontakt gebildet wird. Und das ist das Ergebnis, erstmal in eine trockene Umgebung. Das heißt, das ist ein glattes Material und das ist ein strukturiertes Material. Strukturiertes Material haftet schlechter, weil die Auswüchse nicht ausreichend sind und weil die Fläche schon reduziert ist. Aber die Reibkraft verhält sich total anders durch diese Strukturierung. Das ist das glatte Material. Das ist eine extreme Ausschläge. Es ist mal riesig und dann geht es ganz nach unten und dann die Reibkraft wird wieder erhöht. Das ist sogenannte Stick-Slip-Vorgang. Das heißt, die Tiere, wenn sie diese Stick-Slip-Vorgang hätten in Reibungsvorgang, würden sie ihre Reibung überhaupt nicht kontrollieren. Weil das kann man nicht vorhersehen, wann diesen nächsten Ausschlag kommt. Das heißt, die Tiere vielleicht brauchen nicht so große Reibung, aber sie brauchen eine kontrollierbare Reibung. Und durch diese Mikrostrukturen kann man die Reibung vielleicht oder diese Stick and Slip relativ gut in den Griff kriegen. Und das ist vielleicht der Grund, warum diese Tiere überhaupt diese Strukturen haben und nicht die Verbesserung der Haftung. Und das ist ja als Patent angemeldet. Soweit können wir als Biologen treiben, mehr nicht. Das Spannende bei dem Material, wenn das in Flüssigkeit ist, dann die Reibungskraft wird größer im Vergleich mit glatten Materialien. Das liegt natürlich an Verhinderung von diesem Aquaplaning-Effekt. Das war aber schon vorher klar. Ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, dass diese vielleicht sogar eine altmodische, vergleichende zoologische Forschung oder organismische Biologie kann auch für Technologie was bringen. Und ich habe diese Entwicklung viel mit Ingenieuren diskutiert und fast allen geben zu, dass allein durch den Ingenieurenansatz, ohne Hilfe der Biologie, würden Sie auf solche Ideen wahrscheinlich nicht kommen. Gut, konkret zu diesem Thema, diese Verteilung des Kontaktes ist extrem wichtig. Diese terminale Elementen, also diese Spitzen von Strukturen sind wichtig. Diese Kontaktbildung ist wichtig und die ganze Stellung von Insekten, was die tun an der Decke, ist ganz wichtig. Und Bionik, Biomimetik ist sehr versprechend, das haben Sie auch gesehen. Um neue Ansätze zu kriegen, um neue Ideen zu kriegen, brauchen wir mehr klassische Biologie, mehr organismische Biologie, auch für Biodiversität. Auch natürlich die Discovery Channel hilft dabei, über die Biologie auch für die jungen Leute was zu lernen. Also Lehre ist natürlich eine wichtige Frage. Aber ich denke, Biologie kann auch für Ingenieure viele interessante Fragen stellen. Und natürlich durch diese Kombination können wir auch neue Ideen für die Technologie rauszujagen.
Naturprinzip und Biomimetik, wie haften Geckos und Fliegen an der Decke? Fragte heute im Hörsaal Professor Stanislav Gorb von der Universität Kiel. Der Mitschnitt stammt vom 20. Januar 2012. Da hatte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz ihr Bionik-Symposium veranstaltet.
D-Radio Wissen. Hörsaal.